gesegneten Sabbat wünsche ich euch. Ich habe heute ein ganz besonderes Thema, ein ganz wichtiges Thema. Und es ist eigentlich die Fortsetzung von einer Predigt, die ich gesprochen habe. Ja, ich glaube, es war am 30.09. Und ich habe gestern noch einmal nachgesehen. Und da wollte ich eigentlich auf dieses Thema eingehen und dann fiel es doch ganz anders aus. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, über dieses Thema zu sprechen. Und das freut mich ganz besonders, denn hier werden wir heute jetzt ein wenig praktisch im Glauben. Wir möchten ein wenig praktisch betrachten, und ich greife gar nicht zu weit vor, sondern wir lesen ein paar Bibelverse zu Beginn. Und ich werde versuchen, hier auf die Tafel zu schreiben. Vielleicht stelle ich das wieder so hin. Auch wenn ihr mich nicht ganz sehen könnt, aber ich werde dann mich hier aufhalten, denn ich muss des Öfteren an die Tafel rennen und etwas dann schreiben. Es sind einige Stichpunkte, die sehr wichtig sind und ich möchte, dass sie in unseren Verstand einsinken. Ich möchte, dass sie wirklich Gott eingebrannt werden, damit wir diese Dinge nicht vergessen. Und ich denke, es ist auch ein bisschen spannender für die Kinder, auch für die Jugendlichen, wenn sie etwas sehen. An der Tafel können Sie sich besser merken. Aber so ist es bei uns ja auch. Wir können diese Dinge uns dann besser merken. Ich habe das noch nie gemacht, mit einer Tafel eine Predigt zu halten. Aber ich denke, der Herr übernimmt das, was ich nicht kann. Und so freue ich mich schon. Denn es ist, wie gesagt, ein sehr wichtiges Thema. Das Thema, das wir heute behandeln möchten, ist: Wie halte ich Glauben? Wie erhalte ich den Glauben aufrecht? Und das ist eine Frage, die wir uns, ich glaube, alle, die wirklich von Anfang an, als sie diese Botschaft gehört haben, sie auch ernst genommen haben, war das seitdem eine Frage, die sich jeder gestellt hat. Denn eines ist uns bewusst geworden, dass es nicht einfach ist, den Glauben aufrechtzuerhalten. Es ist nicht einfach. Es erfordert einen Kampf. Und heute möchten wir uns die Grundlagen. Ich glaube, wir haben lange genug betrachtet, wie wir erlöst sind, wie wir erlöst werden, wie wir Gerechtigkeit empfangen, wie wir Heiligung empfangen. All das sollte schon ganz klar sein. Ich sage da nur einen Satz: Allein durch den Glauben. Und wir alle, denke ich, können das bestätigen, dass wir allein durch den Glauben gerechtfertigt, erlöst und geheiligt werden. Sonst durch nichts. Aber diesen Glauben, der uns rechtfertigt, erlöst und heiligt, aufrechtzuerhalten, ist keine einfache Sache. Und genau das möchten wir heute betrachten. Um es noch einmal zu festigen, wovon wir sprechen, was wir behandelt haben die ganze Zeit über, möchten wir zwei Verse lesen, die uns da als Grundlage dienen sollen. Um das noch einmal zu bestätigen, dass wir allein durch den Glauben gerettet sind, weil ein Problem besteht hier, dass Menschen das missverstehen, was ich heute versuche darzulegen. Es hat mich ein wenig Zeit gedauert, bei mir auch, dass ich die Dinge ein bisschen ordnen kann in meinem Verstand, um sie klar zu erkennen, was mein Teil ist bei der ganzen Sache und was Gottes Teil ist. Und eine Tatsache, die ich immer wieder gesehen habe, ist, dass Schwester White sehr, sehr oft betont, dass der Mensch zusammenarbeiten soll mit Gott. Ich hoffe, dass wir nach dieser Stunde ein wenig besser wertschätzen können, was das bedeutet. Denn sehr oft wurde das missverstanden, was Schwester weiter sagt. Sie sagt, der Mensch soll zusammenarbeiten mit Gott. Wenn der Mensch das nicht tut, kann Gott für den Menschen nichts tun. Und sehr oft haben wir gehört, hilf dir selbst, sonst hilft dir Gott nicht. Und das ist eine Sache, die sehr, sehr, womit wir sehr vorsichtig sein müssen. Denn hier steht und fällt alles. Wenn wir das nicht verstehen, wenn wir stets dafür arbeiten, erlöst zu werden, Dinge tun, um erlöst zu sein, Dinge tun, um gerechtfertigt zu werden, wir können, um gerechtfertigt, erlöst oder geheiligt zu werden, nichts tun. Rein gar nichts. Das ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das wir durch den Glauben annehmen. Aber um glauben zu können, dafür können wir etwas tun und müssen etwas tun. Es ist unsere Pflicht, dass wir den Glauben pflegen und hegen. Und da gibt es einige Prinzipien, die wir beachten müssen, um diesen Glauben tagtäglich empfangen zu können von Christus. Und das muss uns bereit Wir müssen bereit sein dafür, diesen Glauben Jesu zu empfangen. Und hier kommt jetzt unser Teil. Hier kommt unser Teil, was wir leisten können und müssen, wenn wir gerettet werden wollen. Es ist aber nicht, ich möchte es noch einmal betonen, das bedeutet nicht, dass wir dadurch gerettet werden, was wir tun. Das rettet uns nicht. Das hat, wenn es um Erlösung geht, absolut keinen Wert. Und ich habe letztes Mal vorgelesen, ich glaube, es war letztes Mal, als ich vorgelesen habe von Schwester White, wo sie schreibt, wenn es um die Rechtfertigung des Sünders geht, haben seine Werke nichts damit zu tun. Und das muss verstanden werden. Wir sprechen hier also nicht von der Erlösung, das ist ein Geschenk. Wir sprechen nicht von der Rechtfertigung, das ist ein Geschenk. Von der Heiligung, das ist ein Geschenk. Das ewige Leben an sich ist ein Geschenk. Christus kommt in unser Herz, erfüllt uns und lebt in uns und wir haben das ewige Leben in uns als ein Geschenk. Und aber um dieses Geschenk empfangen zu können, um uns für den Empfang dieses Geschenks empfänglich machen zu können, dafür müssen wir persönlich etwas tun. Und es ist nicht einfach. Und das ist ein schwieriger Teil. Aber das wird von uns verlangt. Und ich glaube, wenn wir das richtig verstehen, haben wir später auch keine Probleme mehr, wenn wir bei Schwester White lesen, dass sie immer sagt, tu dies, tu jenes und tu das. Denn ich persönlich hatte Probleme damit. Ich habe das gelesen und ich habe mir gedacht, Moment einmal, sie muss irgendwas anderes meinen. Denn ich weiß, die Schrift sagt mir, allein durch den Glauben. Paulus ist da zu deutlich, um es misszuverstehen. Ich kann es gar nicht missverstehen, wenn ich die Schrift aufrichtig lese. Und das war ein Puzzle für mich. Ich musste das einzeln zusammensetzen und der Herr hat mich da geführt. Und ich möchte euch ein wenig, ich hoffe, dass ein wenig von dem Feuer, das in mir entfacht wurde, während diesem Studium, auf euch überschwappt, auf euch übergeht, so dass ihr auch die Dringlichkeit dessen erkennt, was wir tun müssen und können, um den Glauben empfangen zu können von Gott. Und da gibt es einige Prinzipien und auf die möchten wir eingehen. Aber zuvor lesen wir noch einmal die Grundlage, auf der jeder einzelne von uns stehen soll und muss. Und das ist, wir finden einen Vers in Hebräer 11, Vers 6. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das ist die Grundlage, auf der wir stehen sollten. Das ist etwas, was wir stets in unser Gedächtnis zurückrufen müssen. Denn wenn es darum geht, vor Gott angenehm zu sein, Gott wohlgefällig zu sein, geht es nur um unseren Glauben, ist nur unser Glaube gefragt. Denn nur durch den Glauben können wir die Verheißungen Gottes empfangen. Nur durch den Glauben erhalten wir das Leben Jesu, das uns umformt, das uns umgestaltet innerlich. Deswegen ist der Glaube das Einzige, was wir brauchen. Ich möchte diesen Satz betonen. Ich möchte, dass ihr das versteht. Der Glaube ist das Einzige, was wir brauchen. Wir müssen glauben. Nur unser Problem ist, und hier kommen diese Textstellen, wo Schwester White eben ihre Erklärungen dazu gibt. Das Problem des Menschen ist, und wir sollten das nach den vielen Studien, die wir hatten, jetzt klar erkennen können, dass das Problem des Menschen ist, dass er gefallen ist. Wir haben eine Natur, die von Geburt an von Gott getrennt ist. Und all unser Trachten und Handeln und Sehnen und all unsere Wünsche, unser Augenmerk ist auf den Bösen. Und hier ist unser Problem. Wie sollen wir zu Gott kommen? Er bietet uns das Geschenk da, aber unsere Natur verbietet es uns. Verbietet es uns, dieses Geschenk anzunehmen. Das ist unser Problem. Unsere Natur erlaubt es nicht. Und warum? Weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es nicht. Es kann nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen hat Gott verschiedene Mittel sich ausgedacht, wie er uns dieses Geschenk geben kann. Und diese Information, wie wir den Glauben erhalten, was wir tun können, um Glauben zu erhalten, wodurch wir allein die Segnungen Gottes empfangen können. Einzig und allein durch den Glauben Gottes. Ewiges Leben und alles. Diesen Glauben müssen wir müssen alles dafür tun, um diesen Glauben nicht nur zu erhalten, sondern auch aufrecht zu erhalten. Stets aufrecht zu erhalten und stets empfangen zu können. Und hier ist etwas, was viele Menschen missverstanden haben. Und ich glaube, deswegen gibt es auch diese Missverständnisse die viele Geschwister haben beim Lesen im Geist der Weissagung. Sie lesen dort all diese Stellen, wo Schwester Weiss sagt, tu dies und tu das und mach doch. Und sie sagt, dass wir unseren Willen trainieren sollen und so weiter. Und das hört sich an wie Selbsterlösung. Für mich, für einen ungeschulten Leser, der nicht weiß, aus welcher Richtung Ellen White kommt, hört es sich an wie Selbsterlösung. Wie in der katholischen Kirche. Tu dies und tu das und du hast ewiges Leben. Aber das ewige Leben ist nicht tun, das ewige Leben ist Glauben. Glaube und du hast. Glaube und du bist erlöst. Das ist der Schlüssel dazu. Aber um glauben zu können, muss der Verstand des Menschen überzeugt werden von Dingen. Und dazu muss es einige Dinge geben, die wir tun können. Und es gibt sie und wir sollen sie tun und müssen sie tun. Lesen wir noch einmal. In Epheser 2, Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Durch Werke? Durch irgendetwas, was wir getan haben? Nein, überhaupt nicht. Durch die Gnade Gottes. Durch seine Liebe. Durch seine Güte. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Durch Glauben. Und das nicht aus euch. Das ist unser Fundament, Geschwister. Während wir also hier studieren. Was wir tun können, um Glauben zu erhalten, müssen wir verstehen, dass uns das nie ewiges Leben bringt. Aber es bringt uns den rettenden Glauben. Es bringt uns den Glauben, der uns letztendlich rettet. Das ist ein Unterschied und dieser Unterschied muss betont werden. Sonst arbeiten die Menschen für den falschen Zweck. Sie arbeiten auf das falsche Ziel hinzu und erhalten nie das, was sie erhalten sollen. Deswegen war hatte Israel so ein Problem, denn sie haben dafür gearbeitet, Gerechtigkeit zu erhalten, aber dafür kann man nichts tun. Das muss man durch den Glauben annehmen. Aber wie glaube ich? Das ist die Frage. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Das ist die Grundlage, auf der wir aufbauen wollen. Wir sprechen hier nicht von Taten, die uns Erlösung bringen. Nicht von Taten, die uns Heiligung bringen. Oder Gerechtigkeit. Oder ewiges Leben. Sondern wir sprechen von Dingen, die wir tun können, um Glauben zu erhalten, zu stärken und zu aufrechtzuerhalten und zu pflegen. Davon sprechen wir. Und das ist der Glaube, der uns rettet, von dem wir sprechen. Denn was wir haben, ist ein großes Problem. Ihr alle habt es sicherlich erlebt, dass nach der ersten großen Liebe, diese Liebe mit der Zeit nachgelassen hat. Und ihr habt gefühlt, dass ihr irgendwie etwas tun müsst, um diese Liebe noch einmal aufrechtzuerhalten. Und es war gar nicht so verkehrt. Aber das falsche Verständnis war in unseren Köpfen, dass wir diese Dinge tun, um gerettet zu werden. Und das war das große Problem, denn wir können nichts tun, um gerettet zu werden. Und das ist auch das Problem von vielen Geschwistern, von den meisten Geschwistern, möchte ich sagen. Dass sie denken, sie könnten etwas tun, wodurch sie Gott gefallen, aber die Schrift sagt deutlich, nur durch den Glauben können wir Gott gefallen. Das ist das Einzige. Aber um Glauben zu erhalten, und ich betone das deswegen so stark, und ich mache eine lange Einleitung, damit ich nicht missverstanden werde, damit die ganze Grundlage nicht umsonst ist, die wir dann legen werden. Denn sie ist so stark biblisch fundiert. Und ich bin überzeugt von dem, was ich spreche. Denn es ist nur nicht eine Theorie, sondern es ist Praxis. Es ist absolute Praxis, und ihr werdet das sehen. Sehr oft haben wir diese Vorstellung und wir haben es seit unserer Kindheit in uns, seitdem wir das erste Mal angefangen haben zu denken, haben wir dieses System in uns. Wir haben etwas getan und nach der getanen Arbeit setzen wir uns hin und ruhen uns aus. Und sehr oft ist das auch im Sport so. Ich habe sehr viel Sport gemacht in meinem Leben, aber eine Sache kommt mir immer wieder ins Gedächtnis zurück, dass es war die Ruhe nach dem Training. Es war diese Ruhephase nach dem Training. Und das ist das Problem, dass wir diese Dinge übertragen. Wir haben uns angestrengt beim Training, wir haben alles gegeben, unsere ganze Kraft. Und dann nach dem Training haben wir uns hingesetzt und dann haben wir uns erstmal ausgeruht. Aber so ist es nicht im Glaubensleben. Da ist es ganz anders. Dort gibt es kein Ausruhen. Und das scheint wie ein Widerspruch zu sein in sich. Wir haben sehr oft davon gesprochen, wir ruhen uns aus in Christus. Jetzt sage ich, wir sollen uns nicht ausruhen, wie meint er das? Nein, der Glaube, der uns in diese Ruhe versetzt, dafür müssen wir alles tun. wir müssen praktisch arbeiten, um ruhen zu können. Und das beides muss gleichzeitig geschehen. Niemand, und deswegen verstehe ich auch, warum Schwester White sagt, niemand, der sich hinsetzt und sagt, ich bin erlöst und sich ausruht, sie benutzt auch dieses Wort, und sich ausruht im Kampf des Glaubens, kann sagen, ich bin erlöst. Niemand soll das in den Mund nehmen, der sich ausruht. Denn es gibt im Glaubenskampf keine Ruhe, nicht eine Sekunde Ruhe, wenn es darum geht, den Glauben zu empfangen. Versteht das richtig? Wenn es darum geht, den Glauben zu empfangen, gibt es kein Ausruhen. Wenn es darum geht, in die Ruhe Gottes einzugehen, die Gerechtigkeit zu empfangen, aufzuhören, tote Werke zu tun, dann gibt es ein Ausruhen. Und diese Dinge beide sind wahr und beide müssen miteinander harmonisiert werden. Sonst kann es sein, dass wir uns selbst täuschen und wir haben in Wirklichkeit kein Leben in uns. Aber das soll nicht so sein und deswegen hoffe ich, dass es ein großer Segen sein wird. Also wir ruhen uns aus nach der getanen Arbeit. Wir strengen uns zuerst an und dann liegt es in unserem Blut. Der Körper verlangt nach einer Ruhe und wir ruhen uns aus. So darf es im Glaubensleben nicht sein. Denn wer sich ausruht, der ist nicht mehr gefeit gegen Satans Angriffe. Der ist nicht mehr geschützt. Der hat keinen Schutz mehr. Weil der rettende Glaube, für den er arbeiten muss, arbeitet er nicht mehr und er bekommt diesen Glauben nicht mehr. Und der Glaube, der nicht vorhanden ist, kann einen nicht retten. Das ist das große Problem. Also diesen Glauben, der uns in diese Ruhe versetzt, zu erhalten, muss stets aufrechterhalten werden. Und das ist der Kampf des Glaubens. Deswegen gibt es einen Kampf des Glaubens und der Apostel Paulus sagt es. Er sagt zu Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. In 2. Timotheus 4, Vers 7. In 1. Timotheus 6, Vers 12 war das. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir kennen diesen Vers zu gut. Aber ein anderer Vers ist in 2. Timotheus 4, Vers 7. Und den möchten wir lesen. Wie Paulus hier das ausdrückt. 2. Timotheus 4, Vers 7. Wie er das ausdrückt, ist sehr wichtig. Deswegen achtet darauf, wie er das hier formuliert. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Er sagt hier nicht, ich habe den Glauben erhalten. Einmal erhalten und dann hat der Glaube gereicht für immer. Und das ist auch der Weg der Heiligung. Wir haben das versucht aufzuzeigen, wie Schwester White sagt. Die Heiligung ist ein Lebenswerk. Wir haben versucht, das zu harmonisieren. Dass es nicht bedeutet, dass ich heute 10% heilig bin und irgendwann am Ende meines Lebens 100% die Heiligkeit erreicht habe. Nein, das ist eine verkehrte Lehre. Das lehrt die ganze Schrift nicht, sondern vielmehr den Glauben stets zu halten. Die Heiligung stets zu empfangen, und zwar eine 100%ige Heiligung. Jeden Tag in unserem Leben, jede Sekunde.
Bei mir steht, den Glauben bewahrt.
Bewahrt, ja. Halten oder bewahren ist noch viel kräftiger.
Ja.
Danke. Und das ist das, worum wir kämpfen müssen. Er sagt, ich habe gekämpft, den guten Kampf des Glaubens. Ich habe Glauben gehalten. Das war sein Kampf, den Glauben zu halten. Denn wie werden wir selig? Was sagt er zu den Galatern? Ihr törichten Galater. Wie habt ihr den Geist empfangen? Durch die Werke des Gesetzes, indem ihr die Gebote gehalten habt? Oder irgendetwas getan habt für Gott? Nein, dadurch doch nicht. Sondern nur durch die Predigt. Ihr habt das gehört und ihr habt geglaubt. Allein durch den Glauben. Ihr seid erlöst durch den Glauben, gerechtfertigt durch den Glauben, geheiligt durch den Glauben. Aber es ist interessant zu bemerken, dass er gleichzeitig auch vom Kampf des Glaubens spricht. Es ist kein Ausruhen da für den Christen. Ein Ausruhen von seinen eigenen Werken, ja. Ein Ausruhen von den toten Werken. Ein Ausruhen in Christus, denn die Werke sind bereits vorbereitet von Anbeginn der Welt an, in denen wir wandeln sollen. Deswegen arbeitet der Christ nicht, um erlöst zu werden. Der Christ arbeitet nicht, um gerechtfertigt zu werden oder geheiligt zu werden. Das hat er alles als ein Geschenk. Aber wozu arbeitet er? Um diesen rettenden Glauben zu erhalten. Das ist der Schlüssel bei dem Ganzen. Und deswegen sagt er, ich habe Glauben bewahrt. Der große Grund für unseren Abfall, der große Grund dafür, dass wir sehr oft unsere Augen von Christus nehmen, ist in einigen Versen der Bibel ausgedrückt. Und wir möchten einige lesen, damit wir erkennen, was unser großes Problem ist. Johannes 15, Vers 4. Das ist eine wichtige Passage hier. Vers 4, dort heißt es, bleibt in mir und ich in euch. Und da sehen wir auch schon den Grund dafür, warum wir abfallen. Weil wir nicht in ihm bleiben und er nicht in uns. Was es bedeutet, in mir und ich in ihm. für einen Christen? Es ist eine sehr wichtige Frage. Ich hoffe, dass wir nächstes Mal, am nächsten Sabbat, so der Herr will, wieder mit Tafel das ein wenig illustrieren können. Es ist nämlich ein sehr wichtiges Studium. Ich möchte da, aber lasst uns nicht darüber reden. Es wird, so der Herr will, ein schönes Studium werden. Aber das ist der Schlüssel dazu. Bleibt in mir und ich in euch. Bleibt in mir. Und sehr oft sehen wir, dass wir nicht in ihm bleiben. Und das ist der Grund für unser Problem. Das Gleiche drückt er an einer anderen Stelle wieder aus. In 1. Johannes. 1. Johannes 3, Vers 6. Hier lesen wir, was geschieht, wenn wir in ihm bleiben. 1. Johannes 3, Vers 6. Hier heißt es, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Das ist das Resultat dessen. Aber die Folge dessen, wenn wir nicht in ihm bleiben, ist natürlich, dass wir wieder sündigen. Und das ist das große Problem. Wenn wir unsere Augen von Christus verlieren, sind wir wieder in unserer Sünde. Und das soll nicht geschehen. Wir müssen den Glauben aufrechterhalten. Und da gibt es einige Sachen, die wir tun können. Und wir werden gleich darauf kommen. Ich mache es sehr spannend. Ein Vers möchten wir noch lesen, bevor wir diese Prinzipien uns anschauen. Das ist Kolosser 2, Vers 6. Wir lesen also, in Christus bleiben. Das ist der Schlüssel. Wie tun wir das? Und hier wird es noch einmal bestätigt. Kolosser 2, Vers 6. Hier heißt es, wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Der Schlüssel von Anfang bis zum Ende für einen Christen, der die Erlösung empfängt, ist durch den Glauben von Anfang bis zum Ende. Das ist das ABC des Christen. Es ist von A bis Z der Glaube. Und deswegen ist es so wunderschön. Aber um diesen Glauben zu empfangen, um diesen Glauben aufrechtzuerhalten, da müssen wir einige Dinge tun. Warum? Weil wenn wir nicht uns bemühen, dann sieht uns Gott als faule Knechte an und dann gibt er uns nichts, weil er böse auf uns ist. Ist es deswegen? Wenn wir es nicht tun, wenn wir nicht aus uns selbst etwas tun, dann sitzt Gott oben und sagt, der verdient es ja überhaupt nicht. Der soll sich das erstmal verdienen. Der soll etwas dafür tun. Dann kann ich ihm auch was geben. Das ist das Verständnis von den meisten Christen. Und die ist sowas von falsch. Dieses Verständnis ist so falsch. Ist so verkehrt. Das ist die Grundlage des Heidentums. Die Grundlage des Heidentums an sich. Wenn ich das und das tue, segnet mich Gott. Aber Gott sagt nicht, tu dies oder jenes und ich segne dich, sondern Gott sagt, glaube. Warum? Weil Glaube ist das Einzige, was Gott wohlgefällt. Weil Glaube versetzt uns in die Lage, seine Segnungen empfangen zu können. Nicht ihn. Der Glaube versetzt nicht ihn in die Lage oder schmilzt sein Herz, das ja so steinern ist und so fest wie ein Eisblock ist. So ist Gott nicht. Sondern sein Herz ist schon immer voller Liebe zu uns. Nur er hat ein Problem. Solange wir eine fleischliche Gesinnung haben, wollen wir von Gott nichts annehmen. Wir wollen von ihm nichts annehmen. Und deswegen ist das so eine Gefahr, wer die Augen von Christus verliert und in der Sünde beharrt und in der Sünde bleibt. Da steckt eine große Gefahr. Das Herz wird immer versteinerter und irgendwann kann Gott nichts mehr tun für dich, weil du möchtest von ihm nichts mehr empfangen. Und das ist das große Problem. Deswegen dürfen wir der Sünde keinen Raum geben. Und deswegen spricht auch Schwester Weiß so oft und die Bibel so oft, lasst es nicht zu, dass eure Glieder zur Ungerechtigkeit hingegeben werden. Und das ist das große Problem. Aber wie lassen wir das nicht zu? Die Antwort ist wieder einfach. Durch den Glauben. Aber um Glauben zu erhalten von dem Herrn, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist, müssen einige Dinge getan werden. Und ich betone das sehr stark und ich mache eine lange Einleitung, damit wir es richtig verstehen. Weil ich weiß, wie leicht Dinge missverstanden werden, die wir sagen. Und man muss deswegen sehr vorsichtig sein. Und in letzter Zeit, gerade weil wir so oft missverstanden wurden, weil ich so oft missverstanden wurde, deswegen versuche ich es schon von Anfang an so klar, wie es nur geht. Ich weiß, man kann es nie hundertprozentig klar machen. Aber für diejenigen, die aufrichtig sind und die wirklich sehen wollen, was die Schrift lehrt, Für die ist das kein Problem, die Wahrheit zu erkennen. Es gibt also einige Prinzipien. Und ich schreibe es gleich mal hin. Wir werden einige Prinzipien behandeln. Unser Thema ist Glauben halten. Das ist unser Thema. Wie halte ich den Glauben? Das erste große Prinzip, das wir tun können, das erste große Werk, die erste große Arbeit, die wir tun können, ist, ich habe das genannt, sei einfältig. Sei einfältig, was meine ich damit? Ich meine damit die Konzentration, und ich werde es auch so formulieren, Nummer 1. Konzentriere dich. Das ist das erste Prinzip. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns konzentrieren. Denn wir wissen, durchs Anschauen werden wir verwandelt. Womit wir uns beschäftigen, zu dem werden wir verwandelt. Und das ist das große Problem. Wenn wir den Herrn anschauen, ist er natürlich in unseren Herzen und geht den Weg der Heiligung mit uns und merkt alles aus, was dort nicht hineingehört. Wir halten die Heiligung, aber wenn unsere Augen nicht auf dem Heiland sind, der uns die Heiligung, Rechtfertigung schenkt, augenblicklich, wenn wir glauben, wenn wir unsere Augen nicht auf ihn halten, dann sinken wir wie Petrus auf dem Wasser. Und das ist das große Problem. Deswegen heißt das erste große Prinzip, sei einfältig, konzentriere dich. Mit Einfalt meine ich, dass du dich auf eine einzige Sache konzentrieren sollst. Wir lesen dazu einen Vers, wo das vorkommt, in Matthäus 6. Matthäus 6, Vers 22. Vers 22 in Matthäus 6. Das ist ein wichtiger Vers. Auch die ganze Passage sollte man im Zusammenhang lesen. Aber der Zeit halber lesen wir Vers 22 hier. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Man könnte sagen, sei einfältig oder sei lauter. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Mit anderen Worten, worauf sich dein Auge konzentriert, das geht in deinem Verstand vor sich. Deswegen werden wir so stark gewarnt vor Bildern. Bilder haben können einen sehr negativen und einen sehr positiven Effekt, je nach der Natur des Bildes, je nach dem Charakter des Bildes, auf uns haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nur mit ewigen Dingen beschäftigen. Deswegen ist Fernsehen und all diese anderen Dinge, falsche Magazine, falsche Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, falsche Bücher, Romane, sie können uns schaden. Denn was zum Auge hineingeht, das geht auch hier oben vor sich. Das verarbeitet der Verstand. Das ist das große Problem für uns. Wir sehen etwas, und deswegen ist es auch so schwierig, warum Schwester White gesagt hat, zieht aus der Stadt aus, zieht aufs Land. Es ist sehr wichtig. Warum? Weil sehr oft habe ich bemerkt, wie ich durch die Stadt gefahren bin, wenn ich in einer Stadt, in einer Großstadt fahre, und dort sind all diese Plakate und all diese großen Werbebanner und diese Dinge. Und sie sind so groß und sie stehen einfach da und du kommst um die Kurve gerast und du willst es eigentlich nicht sehen, du bist darauf überhaupt nicht vorbereitet. Du kommst um die Kurve und dort ist ein riesen Plakat mit etwas, was du überhaupt nicht sehen wolltest. Mit einem Slogan, den du überhaupt nicht lesen wolltest. Aber es fällt dir ins Auge. Und wo du es bemerkst, denkst du dir, ah, das hätte ich nicht lesen sollen. Ah, das hätte ich nicht anschauen sollen. Aber du hast keine Chance. Weil du kommst und da siehst du schon, ah, du nimmst den Kopf zwar weg, aber du hast das Bild schon gesehen. Das ist ein Problem. Und eine Sache, wodurch uns Satan massiv attackieren kann, sind die Erinnerungen. Sind die Bilder in unserem Kopf. Das ist das riesige Problem, das wir haben. Satan kann uns derart attackieren durch die Vergangenheit, die wir haben. Durch die Sünde, die wir schon mal praktiziert haben. Von dessen Geschmack wir noch kennen. Und wir legen das alles ab, wir übergeben das dem Herrn, aber die Erinnerung ist da. Deswegen heißt es, konzentriere dich auf den Herrn. Kommen solche Gedanken hoch, kommen solche Erinnerungen hoch, gilt es, sie sofort dem Heiland zu übergeben. Zögere keine Sekunde. Das ist eine Waffe Satans. Wenn er dich dazu bringen kann, dass du dich erinnerst an das, was du getan hast. Jemand war Alkoholiker, der andere war was weiß ich, was für ein schlimme Sünden er getan hat. Und er erinnert sich an sie. Wenn er sich in dieser Erinnerung verweilt und darüber auch lange nachdenkt, wird er immer mehr hineingezogen und er wird zu dem verwandelt, was er vor seinem geistlichen Auge hat. Und er geht direkt zurück in seine Sünde. Deswegen ist es so wichtig. Nun, das sind Dinge, die wir tun müssen, die Gott uns nicht abnimmt. Das ist sehr wichtig. Er segnet uns, er gibt uns gewisse Umstände, aber die Entscheidung, was ich damit tue, was ich mit meinen Augen tue, die bleibt jedem Einzelnen überlassen. Er zwingt niemanden auf seinen Sohn zu sehen. Das ist das große Problem. Deswegen müssen wir uns zwingen. Und der Herr, in dem Moment, wo wir das tun, lebt der Herr in uns und dann ist es ein leichtes, das zu tun. Dann ist es ganz einfach. Weil der Glaube des Herrn ist riesig. Das Vertrauen des Herrn ist riesig. Deswegen nehmt den Herrn an. Jede Sekunde schaut auf ihn. Heute erkennen wir etwas praktischer, was es bedeutet, auf ihn zu schauen. Nun, sei einfältig. Wir haben gelesen Matthäus 6, Vers 22. Das Auge, sagt man sehr oft, ist das Fenster des Verstandes. Das Fenster des Geistes. Alles, was dort hineinkommt, wenn man hinausguckt zum Fenster, je nachdem, wo das Fenster hingebaut wurde und je nachdem, was vor dem Haus steht und wo das Haus hingebaut wurde, je nachdem hast du ein anderes Bild hinaus zum Fenster. Und deswegen, unser Haus, unser Gebäude, unser Körper, je nachdem, wo lang es wir richten, je nachdem kommt ein verschiedenes Bild in unser Auge. Deswegen richtet eure Augen auf Christus. Auf Christus allein. Und wir werden nachher noch etwas näher erfahren, wie das geht. Matthäus 5, Vers 6, wenn wir schon in Matthäus sind, das möchten wir noch dazu lesen. Matthäus 5, Vers 6, hier heißt es, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Wenn du einmal in einer Lage bist, wo du nicht mehr hungerst und dürstest nach der Gerechtigkeit, hast du ein großes Problem. Denn die Verheißung gilt dann nicht mehr dir, denn die Verheißung gilt nur denen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Deswegen alles, was du tun kannst, damit dieser Hunger und dieser Durst erhalten bleibt nach Gerechtigkeit, das tue aus ganzer Kraft und mit voller Überzeugung. Selig sind, die da hungert und die dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Das ist eine wundervolle Verheißung. Und deswegen sollen wir diesen Hunger und diesen Durst stets aufrechterhalten. Und deswegen habe ich hingeschrieben, konzentrier dich. Konzentration ist das Stichwort. Sei einfältig, sei auf nur eine Sache konzentriert, denn das soll allein der Herr sein. Und das ist eine Sache, die jeder Einzelne von uns wählen muss. Das nimmt uns Gott nicht ab. Worauf du dich konzentrierst, deswegen haben wir einen freien Willen. Womit du dich beschäftigen möchtest, das kannst du tun. Gott hindert dich daran nicht. Du kannst die schlimmsten Sünden tun. Gott tötet dich deswegen nicht. Gott nimmt deswegen dir das Augenlicht nicht weg. In vielen Situationen oder in einigen Situationen kann man ein direktes Eingreifen Gottes sehen im Leben, wenn zum Beispiel jemand querschnittsgelähmt ist durch einen Unfall. Da liegt auch der Segen Gottes drauf. Wer weiß, aus welchem Grund dieser Mensch diesen Unfall erfahren musste. Wer weiß, was er getan hätte, besser gesagt, wenn er diesen Unfall nicht erfahren hätte. Was gewesen wäre mit seinem Leben. Aber sehr oft benutzt Gott solche Schicksalsschläge, sagt man dazu, in der Welt, um dadurch eine ganz andere Situation im Leben entstehen zu lassen, um den Menschen vor dem äußersten Abfall zu stoppen. Denn sehr oft ist der Mensch so weit von sich eingenommen, so sehr geht er in Richtung des Abgrundes, dass wenn ihn Gott nicht anhalten würde, wenn er ihm nicht die Beine brechen würde, der würde gerade darauf zulaufen und würde reinspringen in den Abgrund. Aber Gott liebt uns. Aber was ist besser, ein gebrochenes Bein oder der ewige Tod? Und deswegen sagt er, wenn dein Auge dich verführt, reiß es aus und wirf es von mir. Es ist besser, dass du zum ewigen Leben eingehst, als dass du dein Auge behältst. Das ist das. Und das ist eine wichtige Lehre steckt darin, wie ernsthaft wir uns darum bemühen sollen, diesen Glauben aufrechtzuerhalten. Diesen rettenden Glauben aufrechtzuerhalten. Und ich hoffe, ich habe genug Einleitung gemacht, dass wir verstehen. Wir sprechen nicht von Werken, die uns retten. Wir sprechen von Werken, die uns den rettenden Glauben befähigen, diesen rettenden Glauben zu empfangen. Davon sprechen wir. Sehr, sehr wichtig. Das ist ein Riesenunterschied. Denn was wir sagen, ist nicht etwas zur Erlösung. Es rettet uns nicht. Aber es versetzt uns in die Lage, den rettenden Glauben zu empfangen. Und das aus dem Grund, weil wir gefallen sind. Wir kommen von Adam. Und sein Riesenproblem, unser Augenmerk stets auf Christus zu halten. Ich weiß, das ist eine Frage, die am meisten gestellt wird. Ja, wie kann ich das tun, den ganzen Tag auf Christus blicken? Wenn ich meine Hausarbeit mache, wenn ich auf die Arbeit gehe, wie kann ich jede Sekunde nur noch auf Christus schauen? Ist das nicht ein bisschen zu viel verlangt? Und wie oft wurde das die Frage gestellt? Ihr selbst wisst es. Aber das ist, hier sehen wir ein wenig von dem Schlüssel dessen, was wir benötigen. Also das war Prinzip Nummer 1, konzentriere dich. Wir gehen über zu Prinzip Nummer 2. Und ich schreibe hin, sei aggressiv. Und damit meine ich nicht, dass wir böse werden sollen auf einmal oder aufgeregt sein sollen. Nein, nein. Sondern wenn es um den Glauben geht, sei aggressiv. Kämpfe für den Glauben, sagt Paulus. Und Kampf bedeutet etwas. Wir können es uns nicht so vorstellen. Selbst wenn wir als Kinder mal gerauft haben, ist es nicht so weit, weil selten ist es so weit gekommen, dass es um Leben oder Tod ging. Aber diejenigen, die einen Krieg mitgemacht haben, Ersten und Zweiten Weltkrieg, die können ein Lied davon singen, die wissen, was es bedeutet, zu kämpfen. Wenn jemand sagt, Kampf, der ist sofort da. Alle seine Sinne sind sofort scharf und ausgerichtet und sie hören, was auf sie zukommt. Aber deswegen sagt Paulus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es ist hier nicht ein, streng dich an und mache den guten Kampf, dass du Glauben erhältst. Das sagt er nicht, sondern kämpfe. Und Kampf ist immer verbunden mit Leben oder Tod. Tu alles. Deswegen sage ich, sei aggressiv, sei aktiv. Jemand, der versucht, passiv seinen Glauben aufrechtzuerhalten, der lebt ein Niederschlag nach dem anderen. Ein Fall nach dem anderen. Es geht nicht. Man kann den Glauben nicht passiv aufrechterhalten. Deswegen sagt Schwester Weid, wieder weise ich darauf hin, wenn jemand sich hinsetzt und sagt, ich bin erlöst, ich brauche mich nicht mehr darum zu kümmern, ich muss meine Augen nicht mehr auf Christus gerichtet halten, der befindet sich auf einem gefährlichen Grund. Sei aggressiv. Vielleicht habt ihr das beobachtet. Ich habe auch ab und zu Mannschaftssportarten gespielt, wie zum Beispiel Fußball und wir alle kennen das. Kinder haben sehr oft solche Spiele gespielt, wo man Mannschaft gegen Mannschaft spielt. Und man kann das richtig beobachten, dass die aggressivere Mannschaft von beiden meistens, muss nicht immer so sein, aber meistens die Oberhand hat. Meistens gewinnt. Die aggressivere Mannschaft, die ständig auf Angriff gerichtet sind, wenn man das im Fußball betrachtet, diejenigen, die, ich war nie so ein Fußballfan, aber diejenigen, die unter euch früher Fußball geschaut haben, die wissen ganz genau, dass die aggressivere Mannschaft, die in die Defensive gegangen ist und hat jetzt von hinten, hat jetzt alles auf sich abprallen lassen, die Gegner kamen und kamen mit dem Ball und die waren ständig im Angriff. Und diejenigen, die sich nur passiv verhalten, die haben ständig Tore bekommen. Also, soweit ich das weiß, in jeder Sportart ist das so, ob es Basketball ist oder sonst was. Selbst, und eine sehr gute Illustration ist Tauziehen. Wenn man Tauzieht, zwei Mannschaften an einem Strick ziehen, wer der Stärkere ist, stellt euch vor, eine Seite würde nicht mehr ziehen, sondern wäre passiv. Hätte sofort verloren. Und deswegen sage ich, dass wir aggressiv sein sollen. Keine Minute passiv, sondern aktiv ist vielleicht das bessere Wort. Aber ich möchte sagen, aggressiv, damit ihr versteht, dass es nicht nur eine Aktivität ist, denn wir haben sehr oft auch schon von passiver Aktivität gehört. Aber das ist nicht das, was ich meine, sondern es geht um die aktive Aktivität, um die Aggressivität im Glaubensleben. Das ist eine sehr wichtige Sache und dazu möchten wir auch einige Verse lesen. Wir begründen alles mit der Schrift. Und diejenigen, die aufrichtig sind in ihren Herzen, die werden sehen, dass diese Schriftstellen genau das ausdrücken. Jeremia 29, Vers 13. 29, Vers 13. Jeremia 29, Vers 13. Hier heißt es: Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich finden lassen von euch. Was ist die Bedingung, wenn wir Gott finden möchten? Was ist die Bedingung? Was sagt dieser Vers?
In Suchen.
In Suchen, und zwar wie? Von ganzem Herzen. Es nützt gar nichts, wenn du mal 5 Minuten unverbindlich in die Bibel hineinsiehst. Wenn du in der Früh mal aufstehst und 5 Minuten Andacht hältst oder 10 oder 15 Minuten und kurz vor dem Schlafengehen dieses karge, trockene 5 Minuten Gebet, wo man dann dem Herrn sagt, oh, danke dir für den Tag und so weiter, und dann legt man sich hin. Nein, das funktioniert nicht. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich finden lassen von euch, sagt der Herr. Von ganzem Herzen. Keine Sekunde dürfen wir unsere Aufmerksamkeit auf irgendetwas anderes richten. Wir müssen aggressiv vorgehen. Wir haben also jetzt gesagt, Nummer 1, konzentriere dich auf den Herrn. Nummer 2, sei dabei aggressiv, sei dabei aktiv, sei niemals passiv. 2 wichtige Dinge. Noch eine Stelle, eine sehr, sehr wichtige Stelle in 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 11. Aber du, Gottesmensch, fliehe das. Er spricht von all dem Übel, er spricht von all der Gottlosigkeit und so weiter und von den Sünden. Und er sagt, aber du, Gottesmensch, er spricht zu Timotheus, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Was sollen wir tun? Wir sollen danach jagen. Wieder muss ich das Bild, Paulus meint genau das, was er sagt. Oder er benutzt ein wirklich reales Bild von dem, was sie damals verstanden. Wer ein Jäger mal beobachten durfte, der weiß, dass der nicht da rausgeht, um kurz mal zu gucken, manchmal, aber nicht immer. Manchmal geht er auch raus, um etwas zu schießen. Und früher war das so, früher ging man jagen, weil man etwas benötigt hat. Man hat Essen benötigt. Und so ging man jagen. Man hat Wild gejagt und so weiter. Und dort kam man immer mit einer Beute nach Hause. Und man musste sich anstrengen, um etwas schießen zu können. Gerade wenn man wie früher mit Pfeil und Bogen oder mit Speer gejagt hat. Man musste all seine Kunst, all seine Aufmerksamkeit darauf ausrichten. Man war bei der Jagd und nichts anderes war wichtig, ansonsten hat die Familie nichts zu essen. Man hat die ganze Sinne darauf gerichtet gehabt, dieses Wild zu erlegen. Und nur so konnte einer wirklich Erfolg haben. Und so ist es bei uns. Er sagt, jage danach, wie nach einer Beute. Das soll, und verinnerlicht euch mal, was bei der Jagd geschieht, was ich gerade gesagt habe. Da muss alles stimmen. Der ganze Körper muss in einer Harmonie funktionieren, der den Speer hält und die Kraft muss ausreichend sein, die Konzentration, man muss leise genug sein, konzentriert genug sein, dass man auch trifft und so weiter. Alles muss darauf ausgerichtet sein. Und so sollen wir nach dem Glauben jagen. Alles muss darauf ausgerichtet sein, diesen Glauben zu erhalten, als eine Beute für uns zu beanspruchen. Deswegen ist dieser Vers sehr, sehr gut, dass wir das stets im Sinn behalten. Denn das große Problem ist ja sehr oft, wenn wir einen Gebetskreis haben und wir kommen am Abend nach Hause und wir wurden gestärkt. Wir haben alle einmütig den Herrn gelobt und wir waren, oder an einem Sabbat, wir haben getankt am Sabbat und wir gehen am Abend nach Hause. Und wir gehen ins Bett und kurz vorm ins Bett gehen, macht man Pläne. Man liegt im Bett und man kann nicht einschlafen und man macht Pläne. Oh, gelobt seist du, Herr, dass du mich wieder erfüllt hast mit deinem Feuer. Und oh, wie gern, und man macht Pläne. Morgen, wenn ich aufstehe, das Erste ist, dass ich mache dies und das und ich lobe dich, oh Vater. Und dann mache ich das und das. Ich weiß es selber, wie das ist. Wie viele Pläne ich abends im Bett mache. Morgen, oh, und das muss noch übersetzt werden und diese Dinge und der andere Bruder angerufen werden und so weiter. Ich mache all das wundervoll und die Gespräche mit den Geschwistern und so weiter. Und so viele Pläne, aber was geschieht am nächsten Tag? Am Morgen, wenn man aufsteht. Man ist wie betrunken. Man weiß weder links noch rechts. Man steht auf, man möchte am liebsten im Bett bleiben, man ist müde. Der Körper ist noch nicht voll da. Der Verstand ist noch lange nicht da. Man steht auf und weiß manchmal noch gar nicht, wie spät es ist und wo und wann. Man torkelt umher wie ein Betrunkener. Man fängt also an einem ganz anderen Punkt am Morgen an, wie man am Abend zuvor ins Bett gegangen ist. Es fängt ganz anders an. Und deswegen kann man nicht davon leben, was man sich gestern vorgenommen hat. Man kann nicht von dem Geist leben, den man gestern, nicht weil Gott nicht genug gibt, der gibt reichlich. Aber am nächsten Morgen müssen wir uns wieder dazu zwingen, wir müssen uns dazu bringen, dass wir diesen Geist wieder empfangen. Das ist sehr wichtig. Es geschieht nicht von allein. Was von allein geschieht, sind die Werke, die Christus in uns tut. Keine Frage. Was von allein geschieht, ist, dass wir geheiligt werden. Keine Frage. Dass wir gerechtfertigt sind. Keine Frage. Das alles geschieht mit einem Mal. Christus tut das. Christus tut seinen Teil. Aber unser Teil, damit wir das alles empfangen können, das ist das Wichtige. Und deswegen sagt Schwester White, der Mensch muss zusammenarbeiten mit Gott. Wenn er nicht zusammenarbeitet, wenn er ihm nicht gestattet, dass alles geschieht, wenn er nicht alle Vorkehrungen trifft, dass das Herz den Heiland annimmt, wie kann Gott etwas tun? Gott kann nichts tun, weil der Mensch es nicht empfängt. Der Mensch begreift es auch nicht. Und das ist das große Problem. Nicht, dass Gott es nicht, ich betone das sehr gern, denn hier liegt unser Gottesbild. Hierin liegt unser richtiges Gottesbild. Gott von seiner Seite ist alles getan. Er muss nie dazu aufgefordert werden, uns etwas zu geben. Nicht einmal. Selbst die Vergebung, um die wir bitten. Warum bitten wir um Vergebung? Damit er uns vergibt? Nein, die Schrift sagt, als wir noch Sünder waren, hat er uns vergeben. Das ist die biblische Perspektive. Ich weiß, dass viele das anders sehen. Ich kenne einige Brüder, die sagen, nein, wir müssen heute um Vergebung bitten, sonst vergibt uns Gott nicht. Und ich stimme damit teilweise überein. Und ich möchte betonen, dass es nicht deswegen ist, weil Gott sich nicht dazu überwinden kann, sein Stolz, weil ich eben ihn nicht gebeten habe, um Entschuldigung. Wir nehmen manchmal unseren fleischlichen Verstand, übertragen es auf unser Gottesbild, auf Gott und denken, Gott sei so. Wie die irdischen Menschen, wie wir es sind. Dass wir jemandem nicht vergeben, außer er kommt zu mir und bettelt mich an, dass ich ihm vergebe. Und dann, wenn ich dann irgendwann eine Genugtuung habe, na, der hat lange genug auf den ist lang genug auf den Knien gekrochen vor mir, jetzt kann ich ihn begnadigen, jetzt kann ich ihm vergeben. Gott ist nicht so. Er hat uns vergeben, als wir noch Sünder waren, sagt die Schrift. Das ist das Herrliche. Er hat uns alles geschenkt, nur dass sein Problem ist, wir wollen es nicht haben. Irgendwas muss geschehen, damit wir endlich erkennen, was er für uns getan hat und das, was er für uns getan hat, empfangen. Das sind die zwei Grundpfeile. Erkennen, was er für uns getan hat und empfangen durch den Glauben. Und glauben, was er getan hat. Dann empfangen wir alles. Man kann den Glauben also nicht passiv aufrechterhalten. Man muss aggressiv sein. Man muss vorwärts gehen im Glauben. Und alles tun, damit man diesen Glauben empfängt. Der dritte Punkt ist, ich möchte das wieder anschreiben. Der dritte Punkt ist, warte. Warte auf den Herrn. Und das hört sich wie ein Widerspruch an. Wie soll ich jetzt aggressiv sein und gleichzeitig warten? Aber es ist kein Widerspruch, wenn wir es verstanden haben. Warte auf den Herrn. Wir werden auch dazu Beispiele benutzen, weil ich weiß, Beispiele verdeutlichen Dinge viel besser, so wie wir das begreifen können. Warten auf was? Warten auf den Herrn. Warten auf seine Anweisungen. Und das hat wieder mit der Konzentration zu tun. Was tust du? Was du möchtest oder was der Herr möchte? Wenn du das tun möchtest, was der Herr möchte, musst du auf ihn warten. Du musst auf ihn warten. Du musst dich auf ihn konzentrieren und jede kleinste Anweisung von ihm erwarten und darauf warten, bis er dir diese Anweisung gibt. Auch das ist ein Werk, eine Arbeit, die wir tun müssen. Wer ungeduldig ist und sagt, ach, der Herr gibt mir keine Antwort. Ich gehe und mache dies und das. Nein, warte auf den Herrn. Schaut einmal in Jesaja. Jesaja Kapitel 40, Vers 31. Jesaja 40, Vers 31. Aber die auf den Herrn harren, die auf den Herrn warten, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie ein Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. So wundervoll diese Aussage. So wundervoll diese Verheißung. Nur die auf den Herrn harren, das ist wieder eine Bedingung. Gott sagt, harre auf den Herrn, warte auf ihn. Warte auf seine Instruktion, auf seine Anweisungen, nicht auf deine eigenen. Sei geduldig und warte. Noch ein Vers. Psalm 123. Psalm 123, Vers 2. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren sehen. Wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frau. So sehen unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig werde. Das ist der Schlüssel dazu. Habt ihr schon mal einige Beispiele? Habt ihr schon mal, wir alle haben einen Kellner gesehen, einen Kellner bei der Arbeit. Was ist seine Aufgabe? Seine Aufgabe ist im Grunde zu warten. Er wartet auf alles, was du sagst. Er lässt dich nicht aus den Augen, die Gäste. Er schaut auf die Gäste, wenn neue Gäste reinkommen. Er wartet auf die Gäste. Kommen die Gäste rein, dann geht er hin und wartet auf die Bestellung. Deswegen heißt es im Englischen Waiter. Das bedeutet einer, der wartet. Einer, der wartet nur. Ich weiß nicht, inwiefern das Wort im Deutschen auch so verwendet werden kann, der Wärter. Aber ich denke, das hat eine andere Wurzel. Aber im Englischen kommt das deutlich raus. The waiter. Der, der wartet. Er wartet einfach auf die Gäste. Und nun, das ist unsere Aufgabe. Es gab damals gerade im Mittelalter und in diesen Zeiten gab es sogenannte Leibeigene. Und es gab Knechte und so weiter. Wir alle kennen das. Oder im Hof eines Königs gab es die nichts anderes zu tun hatten, als alle Wünsche von den Lippen des Königs abzulesen. Die haben gewartet. Alles andere war ihnen egal. Sie durften auf nichts anderes achten als auf ihren Herrn. Und das ist genau das. Deswegen benutzt die Bibel dieses Bild. Und sagt in Vers 2, siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren sehen. Warum? Weil die haben keinen eigenen Willen. Die tun nicht, was sie wollen, sondern stets schauen sie auf den, wie zum Beispiel ich möchte nicht, dass ihr das missversteht, aber habt ihr Hunde gesehen, die stets auf ihr Herrchen sehen, weil sie etwas bekommen? Nun, das ist ein Beispiel, wir kennen das, aber ich möchte das nur zur Illustration verwenden, damit wir sehen, wie konzentriert selbst Tiere sein können. Wenn sie es auch aus egoistischen Gründen tun, sie wissen, sie erhalten dann etwas. Sie erhalten Leckerlis oder irgendetwas. Aber selbst Tiere können die ungeteilte Aufmerksamkeit voll auf das Herrchen lenken. Wie viel mehr wir, die wir viel höhere Geschöpfe sind als Tiere, die wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Und uns wurde eine Fähigkeit gegeben, ich weiß den Namen nicht mehr, aber ihr alle kennt diese Fähigkeit, wenn viele Geräusche um uns herum sind, können wir uns auf verschiedene Geräusche konzentrieren, je nachdem, worauf wir uns konzentrieren möchten. Habt ihr das schon mal erlebt, wenn ihr eine Predigt hören wolltet und es gab Geräusche im Hintergrund oder irgendjemand im Haus hat getobt und ihr wolltet euch aber konzentrieren und das geschieht. Wenn du deine Sinne voll darauf aufrichtest, ignoriert der Verstand alles andere, was drumherum ist. Es wird so richtig grau. Man kann sich das so bildlich vorstellen. Alles, worauf du dich konzentrierst, das ist so ein runder Kreis in der Mitte des Bildes, das ist farbig. Alles andere wird grau, weil das siehst du nicht. Und so ist auch mit dem Verstand. Und da ist dieser Bereich in dem Verstand, das hat uns Gott gegeben, als Hilfe, damit wir uns so konzentrieren können, dass inmitten aller Ablenkung wir uns dennoch auf eine einzige Sache konzentrieren können. Ohne dass uns andere Dinge ablenken müssen. Es erfordert Kraft. Das ist jemand, der das versucht hat, das erfordert Kraft. Als ich ein Kind war, hat man von mir etwas verlangt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich glaube schon. Man hat immer gesagt zu mir, mach mal das hier. Und dann, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, das hier. Kennt ihr das? Wenn beide Arme etwas anderes machen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man sich konzentrieren möchte. Und ich habe das als Kind immer versucht und immer so daneben. Mal habe ich oben und mal unten gehauen. Und man hat die Koordination nicht so raus. Aber ihr seht, es ist gar nicht so einfach, zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Diejenigen, die Keyboard spielen, die wissen ganz genau, Benjamin, wenn du mit zwei verschiedenen, mit deinen zwei Händen verschiedene Töne spielst, ist das manchmal gar nicht so einfach. Man muss sich darauf konzentrieren. Ich weiß das von meiner Mutter. Man muss sich darauf konzentrieren und man kann sich nicht erlauben, dass man abgelenkt wird, sonst kann es sein, dass man rauskommt aus der Melodie. Und man muss sich das erlernen. Aber mit dem Geist ist das so, dass wir uns nicht auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren können, ohne dass eine der beiden Sachen zu wenig beachtet wird. Das ist das große Problem. Und wenn wir uns auf Christus und auf uns selbst konzentrieren, auf Christus und auf das Fernsehen, auf Christus und auf irgendetwas, dann könnt ihr wissen, dass Christus nicht eure ungeteilte Aufmerksamkeit hat. Und das ist ein Riesenproblem, denn dann kann er nichts tun. Deswegen sagt er, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Das ist unmöglich. So sehen wir, warte auf den Herrn. Das ist der dritte Punkt. Zu warten und alle Anweisungen vom Herrn zu erhalten. Das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 4. Und das ist zu kämpfen. Kämpfe. Punkt Nummer 4. Kämpfen, nicht um Gerechtigkeit zu erlangen. Nicht um Gerechtigkeit zu erlangen, sondern um den Glauben zu erhalten. Und darum sollen wir bemüht sein, und deswegen sagt Paulus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir haben das sehr oft gelesen in 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Lesen wir noch einen Vers aus Römer. Römer 1, Vers 17. Vers 16 noch dazu, weil es sehr wichtig. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, es sollte eigentlich heißen, darin wird die Gerechtigkeit Gottes offenbar, nicht die vor Gott gilt, denn das würde beinhalten, dass Gott eine Gerechtigkeit akzeptiert, die aus dem Menschen kommt und die gilt vor ihm, die nimmt er an. Aber das ist nicht so, sondern Gottes eigene Gerechtigkeit, das ist eine Fehlübersetzung. Die revidierte Luther gibt das sehr, sehr schwach wieder. Denn darin wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und hier habe ich eine kleine Fußnote, hier heißt es, wie Luther es eigentlich übersetzt hat. Denn die Gerechtigkeit Gottes, er hat es also richtig übersetzt, manchmal frage ich mich, wie können Sie etwas ausgeben als eine Lutherbibel, was sie derart misshandelt haben zuvor. Er sagt, denn die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm offenbar aus Glauben zum Glauben. Man könnte sagen, von Glauben, wir gehen von Glauben zu Glauben. Und das ist der Weg der Heiligung auch. Von Glauben zu Glauben zu gehen. Jeden Tag erhalten wir einen Glauben. Und dadurch, dass die Erkenntnis wächst, ist dieser Glaube immer größer. Der Glaube Jesu kommt immer mehr zur Entfaltung, aber um es empfangen zu können, um den Glauben Jesu empfangen zu können, müssen wir kämpfen. Deswegen Punkt Nummer 4, kämpfe. Jetzt habe ich einige Hilfen. Über Punkt 4 möchte ich ein wenig darauf näher eingehen. Wir haben nur noch wenig Zeit, deswegen fassen wir das zusammen. Und ich schreibe es euch hin. Punkt Nummer 4, ich schreibe es hin als A. Ja. Die Bibel lesen. Und dadurch, dass wir die Bibel lesen, das bedeutet, den Glauben zu empfangen. Wenn wir die Bibel lesen, die Predigt vom Glauben hören, empfangen wir den Glauben. Das ist sehr, sehr wichtig. Also das ist eine Hilfe, die Hilfe Nummer 1 in diesem Kampf. Bibel lesen, sehr wichtig. Wenn wir die Bibel lesen, erkennen wir, wer Gott ist und wir können glauben. Wenn wir nicht erkennen, was können wir glauben? Wir haben keine Grundlage zum Glauben, wir haben ja nichts zum Glauben. Deswegen Bibel lesen. Wie ich euch einmal sagte, ich hatte einmal ein Problem und ich war mit mir selbst erfüllt und jemand sagte zu mir, geh und lies die Bibel. Und ich sagte, ja, aber im Moment, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich besser mit dir sprechen. Im Moment fühle ich mich nicht so, als ob ich die Bibel verstehen würde überhaupt. Er hat zu mir gesagt, das macht nichts, geh und lies die Bibel. Und wenn du denkst, du hattest genug, lies sie noch weiter. Und wenn du dann denkst, du hattest genug, lies sie noch mehr. Lies sie. Wenn es stundenlang dauert, lies die Bibel, geh. Das ist die Lösung deines Problems. Warum? Was geschieht in dem Moment, wenn wir die Bibel lesen? Wir lassen alles andere beiseite und lesen. Lesen über Gott, über himmlische Dinge, über den Glauben. Was erhalten wir dann zwangsläufig, wenn wir irgendwann dahin gelangt sind, dass wir Gott wirkt an unseren Herzen, während wir lesen. Wir wissen das, der Heilige Geist kommt in unser Herz und wirkt. Wenn wir also lesen, betrachten wir Christus. Wir lassen alles andere um uns herum beiseite und wir betrachten Christus. Und wenn wir Christus betrachten, sind wir auf dem Siegerpfad. Wir haben gesiegt. Deswegen, lies die Bibel. Wenn du Probleme hast, geh in dein stilles Kämmerlein, nimm die Bibel zur Hand und lies. Auch wenn du nicht willst, lies. Und du wirst plötzlich merken, wie nach einiger Zeit, wie dein Verstand sich auf einmal klärt, wie sehr du die himmlischen Dinge liebst, wie die Liebe Gottes in dein Herz beginnt wieder einzuziehen. Einfach durch das Lesen. Deswegen Nummer 1, lesen. Bibel lesen. Lesen wir dazu Römer 10, Vers 17. Römer 10, Vers 17. Wir alle kennen diesen Vers, vielleicht sollte ich ihn nur zitieren. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Und das ist eindeutig. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Das Glaube kommt dadurch, dass du Predigten hörst oder in der Bibel liest, dich damit beschäftigst. Versteht ihr, darum geht es. Es geht darum, dass wir uns damit beschäftigen und nicht mit nichts anderem. Dann kommen wir zu Punkt B. Ja, ist nicht die schönste Schrift, aber ich glaube, ihr könnt es sehen. B ist den Glauben, hier sind wir. Alles zur Ehre Gottes tun. Und das bedeutet, wenn wir alles zur Ehre Gottes tun, bedeutet das, es stärkt unseren Glauben. Es stärkt unseren Glauben ungemein. Auch da lesen wir ein Bibelvers dazu. Lesen wir in Johannes 5, Vers 44. Hier spricht Christus selbst und er sagt hier: Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annimmt? Und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Wie könnt ihr glauben, sagt er, wenn ihr ständig nur damit beschäftigt seid, Ehre von Menschen zu suchen, vor den Menschen gut dazustehen, sich immer gut zu kleiden, damit die Menschen sagen, ah, siehst du heute schick aus. Alles zu tun, was das Äußerliche angeht, oder dem anderen zu helfen, damit er mir sagen kann, ach, das hast du ja toll gemacht. Sehr oft helfen Menschen einander, um dann Lob von dem anderen zu erhalten. Und Christus sagt, wie kannst du glauben? Wie meinst du, dass du Glauben erhalten kannst, wenn du dich nicht auf Christus konzentrierst, wenn du dich nicht auf die Ehre, die allein von Gott kommt, konzentrierst, sondern ständig auf die Ehre von Menschen und darauf, wie du Ehre von Menschen empfangen kannst. Das haut nicht hin. Deswegen, alles, was du tust, das tue zur Ehre Gottes. Alles. Und hier kommt das Praktische, wo Geschwister gefragt haben, Moment einmal, wie kann ich meine Aufmerksamkeit auf Christus richten den ganzen Tag? Indem du alles zur Ehre Gottes tust. Alles, was du tust. Wenn du den Haushalt machst, tu das nicht für die Mitmenschen. Tu das nicht für dich. Tu das für den Herrn allein. Alles, was du tust, muss für den Herrn sein. Und dieses alles beinhaltet wirklich alles. Das bedeutet, wenn ich meine Zähne putze, das tue ich für den Herrn. Er gibt mir die Kraft dazu, dass ich die Zahnbürste überhaupt halten kann. Alles dient dazu, dass ich ihn verherrliche. Wenn ich meine Haare kämme, tut das zur Ehre Gottes. Wenn du isst, wie oft setzen wir uns hin und sagen beim Essen, vor dem Essen, oh Herr, segne dieses Essen, wir danken dir und so weiter und Amen. Aber wann habt ihr euch mal hingesetzt und habt ein Stück Brot genommen und habt gesagt, gelobt seist du, oh Vater. Ich hatte eine Erfahrung, die hat mich sehr, sehr tief beeindruckt. Ich habe gegessen und kurz vor dem Essen habe ich habe so nachgedacht, wie der Herr mich segnet mit allem. Und wie ich das überhaupt nicht verdiene und wie ich eigentlich nur seine Gnade essen kann. Und ich saß da und der ganze Vorgang war ein einziger Gottesdienst. Ich habe den Herrn gelobt um jeden Bissen. Ich habe ihn gelobt und ich habe gesagt, gelobt seist du. Und mir wurde bewusst, ich tue die gleiche Handlung, die ich eigentlich beim Abendmahl tue. Genauso mache ich mir bewusst, dass es um Christus geht und nicht um mich und so weiter. Und ich habe so für mich ein Abendmahl gefeiert, möchte ich mal sagen. Es war kein Abendmahl, aber ich habe für mich so diese Erfahrung gemacht. Alles, was es bedeutet, alles zur Ehre Gottes zu tun, selbst das Essen. Und das ist das Leben des Christen, alles zur Ehre Gottes. Das stärkt den Glauben. Denn was hat es für einen Nutzen, wenn du etwas tust und du weißt, die anderen werden es mir schon zurückzahlen. Durch ein Lob, durch ein Lächeln und so weiter. Dann habt ihr doch keine Ehre bei Gott. Und deswegen sagt Christus, aber wenn du etwas tust, von dem niemand etwas weiß, und du weißt, es ist etwas Gutes, und du tust es, und niemand weiß es, normalerweise würden wir damit in die Öffentlichkeit gehen und würden es öffentlich zeigen, weil wir wissen, es ist gut in sich selbst und ich mache es auch aus einem guten Motiv und deswegen gehe ich und zeige es allen. Vielleicht ist es dem anderen ein gutes Beispiel. Aber wer das tut, deswegen sagt die Schrift, wenn du Almosen gibst, lass die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut oder umgekehrt. Lass es nicht zu. Wenn du beten gehst, geh in dein stilles Kämmerlein. Warum? Weil das stärkt deinen Glauben. Wenn du etwas tust, nur zur Ehre Gottes, von der niemand etwas weiß, das stärkt deinen Glauben ungemein. Weil dann wartest du nur noch von Gott auf etwas. Auf eine Antwort. Nie vom Menschen. Deswegen, wenn du beten gehst, geh in dein stilles Kämmerlein und bete dort. Wenn du Almosen gibst, zeige es niemandem. Gib du allein und erzähl auch davon niemandem. Ich habe dies und das getan. Erzähl es ihm nicht. Da ist für dich. Du wirst sehen, dein Glaube wird wachsen plötzlich. Dein Glaube wird riesig sein, wenn du das tust. Und das sind Dinge, die wir tun. Das sind Dinge, die uns Gott nicht abnimmt. Die uns kein ewiges Leben geben, noch einmal betone ich es, aber es befähigt uns, den Glauben zu empfangen. Dann eine Begebenheit. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, wenn es noch 10 oder 15 Minuten länger geht. Ich hoffe es, denn es ist sehr wichtig und ich würde das abschließen, ich würde das ungern in zwei teilen, denn wir haben, wie gesagt, noch so 10, 15 Minuten, dann wären wir durch mit unserem Studium. Aber hier ist noch eine Sache. Fasten und Beten. Fasten und Beten kann eine Waffe sein. Fasten und Beten rettet uns nicht. Hat nichts damit zu tun, dass es uns rettet. Hat auch nichts damit zu tun, dass wir Gott wohlgefällig sind. Nein. Es bringt uns, wir tun doch nur, was unsere Pflicht ist. Wir werden dann später lesen, was die Schlussfolgerung von dem Ganzen ist, was wir tun. Es ist hochinteressant. Aber es versetzt uns in die Lage, weil wenn man fastet und betet, was tut man? Lesen wir zuerst ein paar Verse, dann können wir da ein wenig näher drauf eingehen. Wir lesen in Matthäus 17, Verse 17 und bis 21. Matthäus 17, ab Vers 17. Die Geschichte kennen wir alle. Aber lesen wir sie noch einmal ganz kurz. Ja, wir lesen nicht alles. Wir lesen nur ab Vers 17, deswegen habe ich das hier rausgeschrieben. Hier ging es darum, als sie auf dem Berg der Verklärung waren. Jesus war dort mit Petrus, Johannes und ich glaube Jakobus. Und dann erschienen ihnen Mose und Elia und so weiter. Und Petrus sagte dann, oh, lass uns ein Zelt errichten für dich und für Elia und so weiter. Naja, und danach gab es eine Begebenheit. Dann waren die Jünger wieder unten und es kam ein Mann zu ihnen und sagte, mein Sohn ist mondsüchtig, bitte helft ihm. Er fällt sehr oft ins Feuer und so weiter und ab und zu ins Wasser und er leidet schrecklich darunter, helft ihm doch, jagt diesen Dämon aus ihm raus. Und die Jünger hatten es versucht. Sie haben dabei geschwitzt, sie haben es versucht, sie haben ihm wahrscheinlich den Dämon gesagt, im Namen Jesu fahre aus und so weiter, solche Formeln gesprochen. Aber der Dämon hat ihnen ins Gesicht gelacht. Er hat überhaupt nichts dergleichen getan. Und dann kommt Christus runter vom Berg der Verklärung und dann kommt dieser Mann zu ihm und sagt, schau mal, ich habe diesen Sohn und der ist mondsüchtig und sagt ihm die ganze Geschichte noch einmal. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht und die konnten den Dämon nicht austreiben. Was könntest du das bitte tun? Und jetzt kommt Christus und sagt etwas sehr Interessantes. Vers 17. Jesus aber antwortete und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn und der böse Geist fuhr aus von ihm. Und der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde. Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren und fragten, Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Warum haben wir es nicht geschafft? Wir haben doch das Gleiche gesagt. Wir haben doch ihm genauso gesagt, fahre aus und so, all diese Formeln, im Namen Jesu. Sogar in deinem Namen haben wir gesprochen. Es ging nicht, was war los? Und Jesus antwortet ihnen dann. Er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Das sollte eigentlich heißen, wegen eures Unglaubens. Ja, steht es bei dir so. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, hebe dich dorthin, so wird er sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Was versetzt sie in diese Lage? Der Glaube. Aber jetzt ist interessant, jetzt sagt er noch etwas anderes in Vers 21. Nicht überall ist das drin, aber vielleicht habt ihr es als eine Fußnote. Aber diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Ja, wie jetzt. Scheint so, als ob Christus von zwei verschiedenen Dingen sprechen würde. Moment, Fasten und Beten oder allein durch den Glauben? Er sagt zu ihnen erst einmal, ihr habt keinen Glauben. Oh, ihr Ungläubigen, sagt er. Und dann sagt er, aber ihr müsstet fasten und beten, damit diese Dämonen ausgehen. Warum? Was bewirkt Fasten und Beten? Dass die Dämonen rausgehen? Meint ihr, durch Fasten und Beten gehen Dämonen raus? Nein. Absolut nicht. Das hat überhaupt keine Wirkung. Die würden sich totlachen, wenn wir denken würden, dass Dämonen ausfahren, indem wir fasten und beten. Das hat damit nichts zu tun. Dann wären wir wieder bei Werksgerechtigkeit. Wir würden aus eigener Kraft versuchen, die Dämonen zu verjagen. Wisst ihr nicht, dass sie viel mächtiger sind als wir? Als Menschen ohne Christus? Wir haben keine Chance, gegen sie anzukommen, nicht einmal durch Fasten und Beten. Aber was tut Fasten und Beten für den Menschen? Da hier liegt der Schlüssel. Bringt uns Glauben. Befähigt uns, den Glauben Jesu zu empfangen. Und wenn Christus in unseren Herzen lebt und seinen Glauben ausübt, dann ist uns nichts mehr unmöglich. Genau deswegen sagt er es. Dann ist uns nichts mehr unmöglich. Deswegen geht er auf den Glauben so lange ein. Aber ihr habt keinen Glauben. Was war ihr Problem? Er sagt es. Oh, ihr Ungläubigen. Sie hatten keinen Glauben. Was hilft ihnen also? Fasten und Beten. Was bekommen sie durch Fasten und Beten? Glauben. Nicht Christus in ihr Herz, ganz genau. Nicht, dass sie durch Fasten und Beten irgendetwas Großes erreichen. Nein, sie erreichen, dass sie endlich Glauben von Christus empfangen können. Und der kommt in ihr Herz und in dem Moment flieht jeder Dämon. Also Fasten und Beten, sagt Christus selbst, ist eine riesige Waffe. Deswegen hat er selbst gefastet. Und wenn unser Heiland gefastet hat und die Not gesehen hat des Fastens und des Betens, sollten wir es umso mehr tun, weil wir es viel nötiger haben. Fasten und Beten. Dann haben wir noch eine Sache, darauf gehen wir nicht allzu lang ein. Und das ist die. Opfer vervollkommnen den Glauben. Opfer, die wir tun, Opfer, die wir darbringen, vervollkommnen unseren Glauben. Wir möchten uns dazu zwei Beispiele anschauen. Ich hoffe, dass wir nicht allzu lang überziehen, aber das ist auch der letzte Punkt und dann hören wir auf. Aber es ist sehr wichtig, dass wir dieses Studium nicht auseinanderreißen und deswegen lasst uns das noch behandeln. Opfer. Lesen wir dazu Jakobus Kapitel 2. Verse 14 bis 22, lesen wir das mal schnell. Was hilft, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht ihnen in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib benötigt. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Und sehr oft haben wir gesagt, Moment einmal, sind das denn nicht die Werke, die Christus in mir tut? Ja, wenn es darum geht, dass die Früchte zum Vorschein kommen, die Früchte des Glaubens, die vollkommenen Werke, dann ist Christus da im Spiel. Unsere Werke sind bei weitem nicht vollkommen. Fasten und Beten ist bei weitem nicht vollkommen. Aber es dient dazu, dass wir Glauben empfangen. Genauso hier Opfer. Opfer dienen dazu, die sind nicht vollkommen, aber sie dienen dazu, dass wir unsere Aufmerksamkeit ungeteilt auf Christus richten. Und wenn wir Opfer darbringen und wir wissen, es ist für Gott, stärkt das unseren Glauben ungemein. Sehr, sehr stark. Deswegen sagt er weiter, wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung oder an der täglichen Nahrung jemand spräche, geh hin in Frieden, aber gebe ihm nicht, was der Leib bedarf. Was tut er dann? Er tut gar nichts und sein Glaube würde irgendwann ersticken, wenn er nicht irgendetwas von sich aus tun würde. Ich kann zwar sagen, deswegen haben so viele Christen auch Probleme damit. Sie sagen zwar durch den Glauben allein, aber kommt einer zu ihnen, der Hilfe braucht, was sagen sie? Naja, macht nur, geh in Frieden, aber sie geben ihnen nichts. So ein Glaube wird ersticken mit der Zeit. Du kannst diesen Glauben nicht aufrechterhalten, wenn du nicht aktiv wirst. Deswegen sage ich, alles was zu, deswegen sagt Paulus auch an anderer Stelle, was du tun kannst, was ehrwürdig ist, was gut ist, was schön ist, was liebevoll ist, das tut, sagt er. Das tut, weil das fördert den Glauben. Das wird euch nicht retten. Die Werke sind auch total unvollkommen. Aber das tut von euch aus. Dann wird der Glaube vollkommen. Und er benutzt ein Beispiel jetzt. So ist auch der Glaube, Vers 17, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir den Glauben. Ja, dann sehen wir weiter in Vers 21. Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, der Glaube, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Abraham hat etwas getan. Ist er dadurch vollkommen geworden? Was sagt der Vers? Ist Abraham dadurch vollkommen geworden, was er getan hat? Hat ihn das vervollkommen?
Nein.
Nein, aber was ist geschehen? Was sagt der Vers? Was ist vollkommen geworden?
Sein Glaube.
Sein Glaube ist vollkommen geworden. Der Glaube, der ihn rettet. Das bedeutet, seine Tat, das Opfer, das er da gebracht hat, das hat ihn nicht gerettet. Das hat ihn nicht in die Gunst Gottes versetzt. Aber es hat eins getan. Wenn du, und das hat den Grund, ihr versteht es gleich, wenn ich das etwas anders formuliere, wenn du bereit bist, für eine Sache alles zu geben, bist du davon überzeugt? Vielleicht noch nicht ganz, aber wenn du das dann getan hast, wenn du dann alles übergeben hast, dann bist du überzeugt von der Sache. Und das ist genau das beim Opfer, das du für Gott bringst. Wenn du bereit bist, Gott alles zu übergeben, du weißt, es ist richtig, du solltest es, auch wenn du es tust, er gibt dir das Wollen und das Vollbringen. Keine Frage. Er schenkt das immer. Bei allen Tätigkeiten, die wir tun. Wir müssen es nur zulassen. Aber wenn du Opfer bringst, dann bestätigt, er stärkt dich im Glauben so sehr, dass dein Glaube, sagt die Schrift, vollkommen wird. Noch ein anderes Beispiel ist, lesen wir in, also sein Glaube wurde vollkommen. Nicht Abraham wurde vollkommen, sein Glaube wurde vollkommen. Eine andere Sache ist in Matthäus 19, Matthäus 19, Vers 20. Da kam der reiche Jüngling zu Christus. Und wir alle kennen das Gespräch, deswegen lese ich auch Vers 20. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles getan, was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er sagt, geh und verkauf alles. Hätte ihn das vollkommen gemacht? Christus formuliert das so, als ob ihn diese Tat vollkommen gemacht hätte. Hätte der reiche Jüngling alles verkauft, hätte es ihn vollkommen gemacht? Nein, viele Menschen verkaufen alles, aber aus allen verschiedenen Gründen, die total verkehrt sind. Viele sind bereit, ihr alles zu geben, aber aus dem falschen Motiv. Das hätte ihn erstmal überhaupt nicht gerettet. Aber was geschieht in dem Moment, wenn er so ein Opfer bringt, haben wir gesagt vorhin. Dann wird sein Glaube vollkommen. Dann wird sein Glaube vollkommen, weil er richtet sich nur noch auf eine Sache aus. Er verkauft alles, was er hat, er gibt alles, was er hat und hat nur noch eine einzige Sache, was ihm bleibt. Das ist der Glaube. Und deswegen wird sein Glaube vollkommen. Der ist plötzlich ungeteilt, der wird plötzlich nicht mehr abgelenkt von allem, was ich besitze, sondern ist vollständig auf Christus gerichtet. Deswegen der Glaube wird vollkommen durch Opfer. Ich hoffe, dass ich darüber eventuell einmal noch näher drauf eingehe, allein auf das Opfer ist. Es hat sehr viel Stoff in sich, was ich heute überhaupt nicht durchbringen könnte. Wir sind jetzt schon mit der Zeit sehr weit fortgeschritten. Aber das ist eine Sache. Opfer vervollkommnen den Glauben. Wenn wir zurückgehen und alles zusammenfassen noch einmal. Wir haben gesehen, Nummer 1, konzentrier dich, sei einfältig, sei lauter. Konzentrier dich allein auf den Herrn und tu nichts anderes. Sei aggressiv dabei, sei aktiv dabei, nicht passiv. Setz dich niemals hin, sondern tu das jede Sekunde. Konzentriere dich jede Sekunde auf den Herrn. Nummer 3, warte auf den Herrn. Tu nie aus dir selbst etwas, sondern warte auf ihn, auf seine Anweisung, die er dir gibt. Dann wirst du Kraft erhalten, sagt er, und du wirst sein wie ein Adler. Er wird dir Kraft geben, dass du dich hochschwingst in die Lüfte wie ein Adler, sagt er. Und verschiedene Bilder gebraucht die Bibel, um uns zu zeigen, was für eine Macht uns zuteil wird, wenn wir auf den Herrn warten. Und zwar täglich. All das muss täglich getan werden. Jede Sekunde. Nummer 4, kämpfe. Kämpfe mit allem, was du hast. Bis an den Tod. Deswegen sagt Paulus an einer Stelle, ihr habt mich noch nicht der Sünde widerstanden bis aufs Blut. Ihr habt es noch nicht. Ihr sitzt noch, wir alle sitzen und wir lassen uns allzu leicht ablenken von dem und von den so Kleinigkeiten. Lass uns aus der Ruhe bringen von Kleinigkeiten. Ich bin schuldig dessen. Ich muss euch sagen, seitdem, ich habe nie behauptet, dass ich seitdem die Gerechtigkeit in Christus erfahren habe, dass ich diese, seitdem ich diese Erfahrung in Christus hatte, nie gefallen bin. Ich bin ein Lügner. Ich habe mich ablenken lassen. Es sind viele Dinge, worauf wir nicht vorbereitet sind. Und wenn wir nicht gewappnet sind, und deswegen, was ich hier euch heute dargeboten habe, sage ich aus Erfahrung. Es ist nichts, was ich nicht erprobt habe. Paulus hat es erprobt und lehrt es so. Deswegen ist es absolute Wahrheit, dass wir alle unsere Sinne ausrichten müssen auf den Herrn. Nicht damit wir Erlösung empfangen, nicht damit wir gerettet werden, nicht damit wir Gerechtigkeit empfangen oder Heiligung, sondern damit wir Glauben empfangen. Den Glauben, der uns dann letztendlich rettet. Punkt Nummer 4 war das. Und dann Punkt Nummer 4 in ABCD aufgeteilt. Da war Punkt A. Das Wort Gottes lesen. Die Bibel lesen. So kämpfen wir. Wir kämpfen, Glauben zu erhalten, indem wir die Bibel lesen. Punkt Nummer 2 oder B. Tu alles zur Ehre Gottes. Alles, was du tust, tu es nie für Menschen. Tu es nie für dich. Tu alles für den Herrn. Ob du den Abwasch machst, ob du im Haushalt, ob du Holz hackst, ob du Rechnungen machst, Abschlussrechnungen, irgendetwas. Alle Arbeit, die du tust, selbst wenn du in der Dusche bist und dich wäschst, tu es zur Ehre des Herrn. Das ist wichtig. Wenn du isst, wenn du Zähne putzt, wenn du irgendetwas tust, alles zur Ehre des Herrn, dann und nur dann lebst du allein für den Herrn. Dann C, Fasten und Beten. Fasten und Beten bringt uns in die Situation, wo wir uns auf nichts anderes mehr konzentrieren als auf Christus. Deswegen fasten wir essen nicht einmal. Manche trinken sogar nichts. Sie jedem selbst überlassen, wie er das macht. Und beten. Wenn du betest, dann hast du Kommunikation mit Gott. Deswegen ist Gebet so wichtig. Dann D, Opfer. Opfer stärken den Glauben. Wer Opfer bringt und alles aufopfert für den Herrn, dessen Glaube wird vollkommen. Dessen Glaube wird vollkommen sein. Das sind die Dinge, die wir tun können und tun sollen und tun müssen, um Glauben zu empfangen. Glauben, sage ich, nicht Erlösung, nicht Rechtfertigung, Heiligung. Aber Werke sind unsere Pflicht. Dass wir diese Dinge tun, die wir heute aufgezählt haben, das ist unsere Pflicht. Lesen wir es einmal in Lukas 17, Verse 5 bis 10. Und dann möchten wir auch abschließen. Lukas 17, Verse 5 bis 10. Ja, es ist, und die Apostel sprachen zu dem Herrn, stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch, würde nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Danach sollst du auch essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Nicht, dass Gott hier zu uns sagt, Mai, habt ihr das jetzt schön gemacht. Du liest so schön die Bibel. Du kannst dich so gut konzentrieren. Du tust doch nur deine Pflicht. Der Herr wird nie zum Knecht sagen, oh, du toller Knecht, du hast heute deine Arbeit getan. Ja, selbstverständlich tust du deine Arbeit. Wie willst du denn auch, du bist ein Knecht und deswegen tust du deine Arbeit, und Gott tut seinen Teil. Aber nicht als Antwort darauf. Nicht als Antwort darauf. Sondern es ist unsere Befähigung, das zu erhalten, was er bereits uns als Geschenk gegeben hat. Deswegen ist es unsere Pflicht, dass wir diese Dinge tun. dass wir stets, jeden Tag, den Kampf des Glaubens kämpfen. Ja, ich hätte sehr gern noch mit euch über andere Werke gesprochen, was ihr für Ideen habt über Werke. Vielleicht können wir das noch später tun, aber vielleicht legen wir das auf den anderen Sabbat oder für den Gebetskreis. Andere Werke, was wären noch andere Werke? Singen ist mir spontan eingefallen. Singen ist ein wundervolles Werk. Singen stärkt den Glauben, wenn man geistliche Lieder singt und so weiter. Denkt darüber nach. Ja, einige wissen schon ganz genau, weil sie haben das erprobt und sie wissen, wie das funktioniert. Gelobt sei der Herr dafür. Wenn wir das zusammenfassen, dann müssen wir sagen, Erlösung geschieht allein durch den Glauben. Erlösung ist eine Sache des Glaubens. Aber der Glaube, der uns rettet, muss aufrechterhalten werden. Und wir müssen alles tun, um diesen Glauben aufrechtzuerhalten. Möge der Herr uns segnen und uns stets diese Lektion in Erinnerung halten, dass wir täglich diese Aufmerksamkeit, ungeteilt unsere Aufmerksamkeit, ihm ungeteilt schenken und nichts anderes tun, als uns jede Sekunde auf den Herrn zu konzentrieren, in dem unsere einzige Hoffnung liegt. Der Herr segne euch. Amen.
Amen.